Deutschlandfunk Kultur heute.
Am Mikrofon ist Karin Fischer. Corona hat die Kultur weiter fest im Griff und dass so viele Veranstaltungen ausfielen und damit auch so viele wichtige Begegnungen, Diskussionen und Anregungen wegfielen, das tut weh und hat auch das Jahr 2021 zu einem Jahr des Verlustes gemacht für alle in der Kultur. Dennoch empfinden viele Kreative den durch Kontaktbeschränkungen und persönliche Vorsicht lange geübten Rückzug als nicht so negativ, weil er auch Raum für Neues schafft. Außerdem ist bedeutendes Geschehen in der Kultur, um nur zwei Dinge zu nennen. Das Humboldt-Forum wurde eröffnet und wir haben eine grüne Kulturstaatsministerin Claudia Roth. Ein paar Debattenthemen dieses Jahres greifen wir heute auf mit Kulturmenschen, die viel bewirkt haben. Im Gespräch sind Sibylle Berg, ihr Stück »Und sicher ist mit mir die Welt verschwunden« wurde zum Theaterstück des Jahres 2021 gewählt. Bénédicte Savoy, die Kunstwissenschaftlerin, hat Geschichte geschrieben. Ihr Gutachten zur Restitution führte im November zur Rückgabe bedeutender Objekte aus Paris nach Benin. Mitu Sanyal, sie hat mit Identity den ersten Mixed-Race-Roman vorgelegt und der Identitätsdebatte zu noch mehr Öffentlichkeit verholfen. Und Alexander Kluge. Der Autor und Filmemacher bringt ständig Menschen, Zeitalter und Kulturen miteinander ins Gespräch und plädiert für mehr Empathie gegenüber dem Fremden. Ich bin mir sicher, dass ich Sie nicht umfänglich vorstellen muss. Sibylle Berg zählt zu den bekanntesten Dramatikerinnen und Autorinnen im deutschsprachigen Raum. Sie hat 15 Bücher veröffentlicht, von denen viele, auch der dystopische Roman Grime Brainfuck, ausgezeichnet und auch auf die Theaterbühne gebracht wurden. Sie ist eine vielfach ausgezeichnete Autorin von Theatertexten, die immer den Sound der Gegenwart aufnehmen oder kommentieren, aber immer eben auch so, dass es wehtut. Schonungsloser Sarkasmus, bitterer Witz, tiefschwarzer Humor sind das Charakteristikum ihrer Texte, die sich am Leben als Frau oder auch am Kapitalismus abarbeiten, die aber auch gerühmt werden, weil sie seismografisch jenen Zeitgeist verdichten, der dann erst später durch die Feuilletons weht. Sibylle Berg lebt seit langem in der Schweiz, wo ich sie auch erreiche. Hallo Frau Berg, schön, dass wir uns sprechen.
Schönen guten Tag.
Also Untergangsszenarien sind nicht gerade sehr weit, wenn Ihr Name fällt. Insofern passen Sie prima in die Zeit. Ich will gerade deshalb aber mit was Positivem anfangen. Erinnern Sie sich noch an ein wirklich schönes Erlebnis oder Ereignis aus dem Jahr 2021?
Erinnern Sie sich noch an Ihren ersten Geburtstag? Das ist auch gut. Ja, es gab jetzt keine wahnsinnigen Highlights bei mir, wie irgendeine tolle neue Premiere, wo man Spaß gehabt hätte oder ein Millionengeschenk oder sowas. Ich habe wirklich gerade in diesen richtig Zu-Zeiten Anfang des Jahres und jetzt Ende des Jahres eine ganz große Freude jeden Tag. Trotz allem, was irgendwie mühsam ist, denke ich, ich habe so ein Glück bei all dem Bullshit. Also ich habe einen Menschen, der mich liebt, den ich liebe, mit dem ich auch 10 Jahre irgendwie zusammen eingesperrt sein könnte, wenn man eingesperrt wäre. Vielleicht wird es ja noch. Ja, und ich habe eine Wohnung, wo mir wohl ist, die warm ist. Und ich habe noch keine richtige Finanzkatastrophe. Das klingt wahnsinnig so anbiedernd vielleicht ein bisschen, aber das fällt mir einfach auf jeden Tag. Oh, Gott sei Dank ist das in Ordnung, oder? Wenn schon so alle Sicherheiten sonst sich ein bisschen auflösen oder wegbrechen, eigentlich, dass der wirkliche Kern des Lebens ist noch nicht angetastet. Und das ist toll.
Ich finde es schön, dass Sie auf das Gewöhnliche und Normale als großes Glück zu sprechen kommen. Mir hat sich eingeprägt der Bericht über ein Kunstwerk, das Sie selbst zu einer Aktion des Peng-Kollektivs im Jahr 21 beigesteuert haben. Eine elektronische Zeichnung mit Gedicht. Eine Eule klebt mit ihren Hoden am Boden und zwar mit Uhu. Huhu, könnte man jetzt weiter dichten. Die Aktion hieß aber, wir hacken Nationalstaaten mit Kryptokapital und Kunstwerke bringen da ja offensichtlich einiges. Sie, Frau Berg, sind eine große Kritikerin des Kapitalismus, vor allem in seiner neoliberalen Ausprägung.
Ja, manchmal frage ich mich auch, wäre ich das auch, wenn ich jetzt aus dem Hause Balsen wäre und wirklich oder irgendwie eine Erbin von diesem Flick-Konzern oder was weiß ich, wäre ich dann auch so kapitalismuskritisch? Muss man sich ja auch mal fragen, oder? Oder ist das nur, weil ich einfach eine von vielen, vielen Kleinbürgerinnen bin?
Vielleicht auch, ja. Ob Humor da weiterhilft?
Ich finde zwingend. Also unbedingt, es ist ja nicht das erste Mal, dass ich mit Peng was mache. Die haben fast immer irgendwelche Anliegen oder Aktionen, mit denen ich sehr d'accord gehe. Und jetzt ging es einfach um geflohene Menschen. Und einfach der Hack da besteht ja darin, dass du sowas vollkommen hyperkapitalistisch Dämliches wie NFTs nimmst und die mal umdrehst. Also dass du eigentlich das System mit sich selber hackst so ein bisschen. Und immerhin kam bei dieser Aktion irgendwie 100.000 Euro für geflohene Menschen zusammen und das ist doch cool. Das ist für Quatsch und Humor ganz schön gut. Also wenn du das so nutzen kannst und Humor hilft ja wahnsinnig, wenn man erkennt, was man ist und das ist ohnmächtig. Das sind wir ja alle. Wirklich so für eine globale Weltrettung langt es uns ja allen nicht. Und dann hilft Humor wahnsinnig, dich zu sehen in deiner Ohnmacht und in deinem Bestreben, irgendwas zu reißen, obwohl du es vermutlich nicht tust.
Dann kommen wir vielleicht zu dem Stück, das in der Regie von Sebastian Nübling am Gorpi-Theater Premiere gefeiert hat und dessentwegen Sie hier bei Kultur heute meine erste des Jahres Person sind, von denen es in dieser Sendung auch mehrere gibt. Denn Ihr Stück Und sicher ist mir die Welt verschwunden ist 2021 zum Theaterstück des Jahres gekürt worden. Darin rechnet eine Frau, die im Krankenhaus liegt, nachdem sie einen Bombenanschlag auf einen Turbokapitalisten verübt hat, mit dem eigenen Leben ab. Das ist ziemlich düster und traurig, nicht wegen des Anschlags, sondern wegen der Lebensbilanz der Figur, die unter anderem auf der Bühne verkörpert wird von Katja Riemann.
Ja, irgendwann hatte ich damit angefangen, daran zu glauben, dass es wichtig ist, was man kauft und trägt und besitzt und dass ein Leben ohne Städtetrips sinnlos sei und dass man sich belohnen soll unentwegt für die vielen Überstunden und die Arbeit und die Mühen, die Hierarchien mit sich bringen, denen man nicht vorsteht. Ich hatte daran geglaubt, dass Konsum glücklich macht. Oder jedenfalls nicht unglücklich. Und verdammte Scheiße, das stimmt ja auch. Aber diese Erkenntnis erzeugt keine Zufriedenheit, sondern Hass auf mich.
Das ist doch, Sibylle Berg, jetzt weit mehr als ein Frauenschicksal. Das ist auch das Signum einer ganzen erfolgreichen Generation. Oder? Sie hat es geschafft, sie hat was geleistet, sie kann sich etwas leisten und ist dann doch gescheitert.
Naja, also erstmal bei den meisten Sachen, die ich mache, geht es mir nicht um Frauen- oder Männerschicksale, weil ich glaube daran, dass sich das in einer guten Welt irgendwann auflösen wird. Dieser Teil 4 ist, wie gesagt, der Teil 4 einer Serie, wo immer vier Darstellerinnen eigentlich ihr ganzes Leben erzählen. Von Auszug von zu Hause bis jetzt einfach zum Tod. So, das war die Idee bei dieser, ich weiß nicht, wie das heißt, Philologie, Quadrophologie.
Ging auch um Mutterschaft und so weiter und Sebastian Nübling hat es jeweils auf dem Theater umgesetzt.
Genau. Und jetzt mussten wir das irgendwie zu einem gütigen Ende bringen und da war eigentlich interessant, dass es eben so ein Menschenschicksal von vielen ist jetzt einfach von weiblich gelesenen Personen vorgetragen, dass sie eigentlich gestartet sind mit wahnsinnig großen Utopien, Anarchotum, Aussteigen. Wir werden nie wie die Erwachsenen. Und dann merken diese vier Stimmen eigentlich, dass sie jetzt am Ende oder fast Ende ihres Lebens doch alles so gemacht haben, wie wir das gelernt haben. Leb den Wettbewerb, mach Karriere. Und das ist eigentlich das, was man in diesem Kontext als Scheitern betrachten könnte. Weil es war mal anders geplant. Es gibt Menschen, die völlig fein damit sind, dann würde ich nie von gescheiterten Leben oder Träumen reden wollen. Wenn man eine hübsche Wohnung haben will und ein Auto und ein Zweitauto und ein Ferienhaus. Und so in diesem letzten Stück erinnern sich die Stimmen eigentlich daran, dass alles mal sehr anders geplant war und dass sie das, womit sie gestartet sind in ihr Leben, ein bisschen verraten haben.
Also wenn wir vom Protest reden, vom früheren Protest gegen Lebensmodelle, in die man dann aber genauso reingeraten ist sozusagen, dann könnte man das ja auch großgesellschaftlich und auf die Klimakrise münzen, weil genau diese Menschen, die genau das so leben, die Welt mit auch in den Untergang getrieben haben.
Ja und nein.
In den also, möglichen Drohnen.
Ja, ich finde, das ist ja so, seit der Klimabewegung ist es so ein bisschen der Vorwurf an die Boomer, an die Alten. Ihr habt die Oma, die irgendwie im Hühnerstall rumfährt. Das ist sehr, sehr populistisch und nervt mich kolossal, weil die Menschen, die jetzt im Hühnerstall Motorrad fahren, denen ging es ja genau nicht anders. Die waren in den 70er Jahren dabei irgendwie und haben sich vor Atomkraftwerken angekettet. Die haben gegen Startbahnen demonstriert, gegen Abholzung, gegen Waldsterben. Seit den 70ern ist der Klimawandel ja ein bisschen breiter flächig bekannt. Und sie waren genauso organisiert, genauso erregt, genauso gegen das System, gegen die Umweltvernichtung, wie das eine heutige Generation ist. Und zu vergessen, dass das Generationen vor ihnen genauso gelebt und gedacht haben und dass die jetzt einfach älter sind und genau noch demonstrieren und sich aufregen. Manche sind vielleicht auch schon tot, was weiß ich. Das finde ich wahnsinnig populistisch und nervig.
Ich möchte ein Thema ansprechen mit Ihnen, das sich hier in Deutschland aufdrängt. Und zwar in den ersten Tagen einer neuen Regierung, in der, wie Sie wissen, die Grünen mitarbeiten.
Mensch, ihr habt eine neue Regierung gar nicht mitbekommen.
Seitdem hat das Thema Freiheit versus Sicherheit Fahrt aufgenommen. Natürlich in Bezug auf Corona. Wir steuern auf eine Impfpflicht zu. Was an Beschränkungen wegen Omikron auf uns zukommt, ist jetzt im Moment noch nicht abzusehen. In der Schweiz geht es vor allem um das sogenannte Covid-Zertifikat als Ticket für ein soziales Leben. Und da haben Sie sich stark positioniert und vor einem drohenden Überwachungsstaat gewarnt. Mit welchen Argumenten würde mich interessieren?
Naja, stark engagiert ist ein bisschen übertrieben. Ich habe, wie das sich gehört, für ordentliche Intellektuelle einfach einen Text geschrieben, der davor warnte, dass das die Bevölkerung spalten wird, was jetzt eingetreten ist. Und auch ein bisschen, dass es eine klare Trennung geben muss zwischen Pandemie und politischen Interessen. Und das vermischt sich gerade ein bisschen. Also auf der einen Seite bekämpfst du natürlich eine Pandemie nicht mit irgendwie, hey, macht alle, was ihr wollt. Auf der anderen Seite muss man sich sehr genau angucken, was sind jetzt alles eigentlich so an den Menschen vorbei für Gesetze verabschiedet worden und warum eigentlich?
Und welche von denen werden uns erhalten bleiben?
Ja, das ist mein Punkt. Ich glaube, in der Panik, den die meisten Menschen haben und von der ich auch nicht frei bin, ist es ein Punkt, den alle gerne ignorieren oder wegdrücken und denken, ja, das machen wir dann schon. Aber dann stehen die Gesetze bereits. Also in der Schweiz haben wir letztes Jahr oder vorletztes Jahr das härteste Antiterrorgesetz ganz Europas verabschiedet. Jetzt zieht England nach, die Deutschen werden auch noch nachbessern, was irgendwie auch wie viele anderen darauf zielt, die Bürgerinnen eigentlich unter einen Pauschalverdacht zu stellen. Erstmal beweise, dass du unschuldig bist. Und darum geht das ein bisschen gar nicht. Darum, dass ich denke, wir haben irgendwie, das ist ja immer das Drohwort, chinesische Verhältnisse. Natürlich haben wir das nicht, aber wir haben ganz viele biometrische Kameras, wir haben ganz viel Zeug, was meiner Empfindung von den grundsätzlichen Menschenrechten auf Privatheit zuwiderläuft. Und warum ist das so? Das sind die Fragen gerade, wo ich denke, man muss Obacht geben, wobei wir das alle nicht können gerade. Jetzt sind wir wieder bei Erkenne deine Ohnmacht. Also schön, dass wir darüber geredet haben. Es wird sich daran nichts ändern.
Aber in der Schweiz gibt es eine liberalere Tradition auch der Selbstbestimmung des Einzelnen in vielen Hinsichten. Was wünschen Sie sich, Sibylle Berg, diesbezüglich vielleicht für das Jahr 2022?
Von wem? Von wem soll ich mir das wünschen und wer soll mir das schenken? Schauen Sie, jetzt reden ja alle immer von der gespaltenen Gesellschaft. Das, was mich gerade wirklich bewegt, ist, wie vertragen wir uns wieder? So, das ist eigentlich der Punkt. Warum hassen die Menschen einander, statt irgendwie auf wirkliche Systemfehler zusammen hinzuweisen? Das ist so gaga. So, und das würde ich mir wünschen, dass die Leute wieder lernen, sich nicht so wahnsinnig zu hassen, was natürlich mit Algorithmen im Hintergrund und sozialen Medien sehr schwierig ist.
Das wünscht sich die Dramatikerin Sibylle Berg, Autorin des Theaterstücks des Jahres 2021 und sicher ist mit mir die Welt verschwunden. Das Gespräch über Glück, Ohnmacht, Humor und Kapitalismus haben wir vor Weihnachten aufgezeichnet. Die französische Kunstwissenschaftlerin Bénédicte Savoy gehört laut Time Magazine zu den 100 einflussreichsten Persönlichkeiten 2021 weltweit. Zusammen mit ihrem senegalesischen Wissenschaftlerkollegen Felwine Sarr hatte sie im Auftrag des französischen Staatspräsidenten Emmanuel Macron ein Gutachten zur Restitution von in kolonialen Zusammenhängen geraubten Kunstschätzen veröffentlicht, das weltweit Aufsehen erregt hat und das im November dieses Jahres zur Rückgabe von 26 großen Statuen und Objekten aus Paris an Benin in Afrika führte. Savoy hat aber früher schon, 2017, in Deutschland eine völlig neue Diskussion losgetreten, als sie mit Aplomb aus dem Beirat des Berliner Humboldt-Forums austrat, weil ihr dort der klare Umgang mit der Kunst aus kolonialen Kontexten fehlte. Seitdem läuft dieses ganz neue Haus für die nicht-europäischen Kulturen seiner eigenen Bestimmung eigentlich hinterher. Die Bedeutung all dessen ist also nicht zu unterschätzen. Auch in Deutschland hat die gesamte Kolonialismusdebatte seither neuen Drive bekommen. Ich begrüße sehr herzlich zum Gespräch die Frau des Jahres in Sachen Rückgabe kolonialer Kunstschätze. Herzlich willkommen, Bénédicte Savoy.
Guten Tag.
Frau Savoy, wenn ich Sie frage, was das tollste, intensivste, bedeutendste Ereignis Ihres Kulturjahrs war, dann schätze ich sehr, dass Sie auf den 10. November zu sprechen kämen.
Ja, Sie haben richtig geschätzt. Am 10. November kamen 2,5 Tonnen ohne Kisten, also 4 Tonnen mit Kisten, materielle Erinnerungen an die Republik Benin zurück, also Kunstgegenstände, die 130 Jahre im Herzen der Afrika-Ausstellungen in den verschiedenen Museen in Paris waren, also sowohl in Frankreich sehr wichtig, als auch in der Republik Benin. Und dort war das ein Fest sondergleichen, ein Wiederaufnehmen verlorener Kinder sozusagen. Und es war für mich, und nicht nur für mich, für alle Anwesende, glaube ich, sagen zu dürfen, eine umwerfende Erfahrung.
Das wollte ich gerade fragen. Was war das für ein emotionaler Moment für Sie, aber eben auch für die Vertreterinnen und Vertreter der Herkunftsländer, dass da plötzlich Dinge im Raum standen, die so lange verloren waren?
Ich kann ja nicht für die anderen sprechen. Ich kann nur sagen, dass ich vermute, dass die Emotionen, die da gespürt wurden, erlebt wurden, sehr unterschiedliche waren. Ob Sie jetzt ein Kunstwissenschaftler an der Universität von Abomey-Calavi sind und schon immer über diese Objekte forschen wollten, ohne Zugang zu haben, oder ein traditioneller König sind, möglicherweise der Nachfolger dieser dort dargestellten, in sehr großen, spektakulären Statuen dargestellten Könige. Der Nachfolger war da, also der aktuelle König von Abomey. Mhm. Und er hat ganz bestimmt andere Emotionen als meine. Also eine Vielfalt von Emotionen. Aber was mich am meisten beeindruckt hat, ist vielleicht die Ernsthaftigkeit gepaart mit Freude. Also eine freudige Ernsthaftigkeit und dieses Gefühl, jetzt etwas zurückzuhaben, wofür man ja die Verantwortung nun hat in allerlei Hinsicht. Die konservatorische, intellektuelle, wissenschaftliche Verantwortung. Und das dort zu erleben war enorm.
Das ist ein guter Punkt, auf den ich gleich zu sprechen kommen möchte. Es gab ja immer wieder Vorurteile oder auch Urteile, die geäußert wurden, dass die Herkunftsgesellschaften in Afrika mit den zurückzugebenden Kunstschätzen und Artefakten vielleicht wenig anfangen könnten, weil zum Beispiel die Infrastruktur nicht vorhanden sei, obwohl natürlich viel passiert ist in der Zwischenzeit, wie wir wissen. Oder dass der Westen durch die Präsentation in den bedeutenden Häusern diese Artefakte auch aufgewertet hätte. Was antworten Sie auf solche Kritik?
Wenn ich diese Frage höre, denke ich an die Welt von gestern. Dieser 10. November war für mich wie der Einzug in eine neue Zeit, in eine neue Ära, wo genau diese Fragen, diese Stereotypen, diese Schuldzuweisungen oder diese Unfähigkeitsvermutungen keinen Platz mehr haben. Als wir mit Felwine Sarr 2018 an dem Bericht gearbeitet haben, sagte uns damals der Kulturminister von der Republik Benin, wenn es einmal zu Restitutionen kommt, wird das wie der Fall der Berliner Mauer sein. Oder wie die Wiedervereinigung beider Koreas. Was er damit sagen wollte, war erstens, ich glaube nicht dran, dass es je passieren wird. Aber gleichzeitig sagt er, wenn das passiert, dann ist das eine komplette Veränderung der geopolitischen Kulturerbelage für afrikanische Länder. Und genau das ist passiert. Und deswegen sind diese Fragen oder Mutmaßungen über Unfähigkeit, die Sie gerade geschildert haben, die gehören der Vergangenheit. Wir wissen, dass es einen Museumsbauboom gibt momentan in Afrika, in Kinshasa, in Dakar, in Südafrika werden Museen gebaut, große neue Ausstellungshallen. Und außerdem sind Museen nicht die einzigen Orte, wo solche Gegenstände zurückkommen können. Es gibt sicherlich andere Möglichkeiten und die Gegenwart und die nahe Zukunft werden zeigen, wohin das geht. Ich bin sehr gespannt, sehr optimistisch und sehr froh.
Ich möchte gerne auf Ihr tolles Buch verweisen, das auch 2021 bei CH Beck erschienen ist, Afrikas Kampf um seine Kunst, die Geschichte einer postkolonialen Niederlage, in dem Sie unglaubliche Quellenarbeit betrieben haben und festgestellt haben, es war wirklich alles schon mal da. Die Diskussion ist einfach vergessen und verdrängt worden.
Ja, die Diskussion, die wir heute führen, Sie haben sie ganz am Anfang unseres Gespräches als ganz neue Diskussion dargestellt. Das ist nicht der Fall, das ist eine ganz alte Diskussion und sie startete mit den Unabhängigkeiten vieler afrikanischer Länder im Jahre 1960. Damals fingen Intellektuelle, Filmemacher, Schriftsteller, meistens Männer, Museumsleute, Politiker, ein Teil ihres Kulturerbes zurückhaben zu wollen, zurück zu verlangen oder darüber zu sprechen. Und das schwappte irgendwann rüber nach Europa, diese Diskussion in den 70ern. Und hier bildete sich eine Front gegen solche Anfragen. Die Anfragen waren zunächst sehr bescheiden, also ein paar Dauerleihgaben. Und die Antwort war in Frankreich, in Großbritannien und ganz besonders in Westdeutschland einfach ein krasses, klares Niet. Nein, das machen wir nicht. Und im Grunde war es gar keine Antwort, weil oft diese Anfragen unbeantwortet blieben. Die Museen haben sich strategisch aufgestellt durch Memoranden, Handreichungen, geschickt das Gespräch zu ersticken. Und dass wir das heute vergessen haben, hat damit zu tun, dass die Diskussion vergessen gemacht worden ist. Also nicht nur, dass es zu keinem Ergebnis führte, obwohl manche Politikerinnen und Politiker Druck gemacht haben damals. Hildegard Hambrücher, die Grande Dame des deutschen Liberalismus, war eine Kämpferin für Restitutionen 1982, bevor sie dann aber ausscheiden musste. Und ansonsten waren die Kulturbehörden sehr darauf bedacht, eben die Diskussion nicht stattfinden zu lassen in der Öffentlichkeit. Aber sie fand statt.
Vergessen gemacht werden, das ist ja was wir aus der deutschen Geschichte schon mehrfach kennen, ein sehr trauriges Kapitel. Nun hat es diese Rückgaben aus Frankreich gegeben, auch als eine beispielhafte Geste, hinter die eigentlich niemand mehr zurück kann. Wie hat sich der Diskurs im Verlauf dieses Jahres in Deutschland verändert?
Mein Gefühl ist, dass man die Diskussion in Deutschland oder in Frankreich oder in Belgien gerade, wo viel los ist, nicht voneinander trennen kann. Das ist wie ein großer Billardtisch. Mhm. Emmanuel Macron hat den Anstoß gegeben Ende 2017. Dann gab es den Bericht, den Sie erwähnt haben, von Phil Winzer und mir. Und dann haben sich aber die Kugeln, die Billardkugeln, zunächst sehr stark in Deutschland bewegt. So. Und die haben dann andere angestoßen. Momentan oder im Jahre 2021 ist sehr viel passiert. Auf deutscher Seite kam durch, dass intensive Gespräche mit Nigeria geführt werden. Das sickerte Ende März 2021 durch, wenige Tage nach dem Erscheinen dieser Studie Afrikas Kampf, die Sie wunderbarerweise erwähnt haben. Mhm. In dieser Studie wird klar, dass Nigeria seit 1972 Reklamationsforderungen an die Stiftung Preußischer Kulturbesitz formuliert. Und die Stiftung Preußischer Kulturbesitz hatte bis März 2021 in etwa behauptet, keine Reklamationen auf dem Tisch zu haben. Der nigerianische Botschafter, der aktuelle, hatte aber im Dezember 2020 tatsächlich offiziell reklamiert. Also es bewegte sich viel. Und im Sommer, sehr wichtig, hat der Wissenschaftsminister von Belgien, Thomas Dermin, ein junger Mann, beschlossen, auch Gespräche mit Kongo zu führen. Er war vor wenigen Wochen jetzt in Kinshasa, um eine holistische Lösung zu finden, wie er sie nennt. Also eben nicht tröpfchenweise Objekte zurückzugeben, sondern eine Lösung für alles auf einmal zu finden. Das sind riesige Schritte.
Auch in der Museumslandschaft in Deutschland ändert sich einiges. Im Leipziger Grassi-Museum werden ja keine Benin-Bronzen mehr gezeigt, auch nicht im Humboldt-Forum übrigens, das in diesem Jahr schrittweise eröffnet wurde und zu dem mich Ihre Meinung sehr interessiert. Sie waren die erste lautstarke Kritikerin des Umgangs dort mit kolonialer Kunst in den ethnografischen Sammlungen. Wie bewerten Sie, was dort jetzt in der afrikanischen Sammlung in der Ausstellung zu sehen ist?
Ich war nicht die Erste. Seit 2013 gab es sehr viele Gruppen, gerade in Berlin, zum Beispiel Berlin Postkolonial, die sich sehr mobilisiert hatten gegen die Art und Weise, wie die Ausstellung geplant war. Was ich gesehen habe, hat mich erschüttert. Und zwar war ich hauptsächlich in einem Saal, der ohne Anführungszeichen Kolonie Kamerun heißt und der Architekturelemente zeigt aus Palästen oder riesige monumentale Trommeln. Und in Knöchelhöhe sind Erläuterungen zu den sogenannten Provenienzen, zu der Art und Weise, wie diese Objekte zu uns gekommen sind. Es sind keine Objekte, sondern große geschnitzte Bauteile. Und wenn man diese Zettel lesen möchte, war es in den ersten Monaten des Bestehens dieses Saales so, dass ein Alarm anging, ein Piepton, aber man kann es trotzdem lesen, seltsame Stimmung. Und diese Zettel, diese Labels erklären, wie die Objekte zu uns gekommen sind, mit einer großen Sachlichkeit und relativen Transparenz. Man versteht, dass diese Architekturteile einfach Reste von verbrannten Palästen oder Dörfern, die die Deutschen in Brand gesetzt haben. Das heißt, man steht da in einem Raum, wo der Alarm permanent piept und das Ganze wirkte auf mich wie ein Denkmal der verbrannten Dörfer, so etwas. Und ich war erschüttert, weil ich ja seit 20 Jahren in allen möglichen Zusammenhängen für eine radikale Transparenz dieser Herkunftsgeschichten plädiere. Und ich merkte, oh, jetzt hat das Humboldt-Forum das gemacht, zum Teil. Aber das ist so enorm, was man da erfährt, was man eigentlich nicht wusste, dass es ein Gänsehautmoment führt und die Objekte selbst, diese kostbaren Schnitzereien, sind dadurch auch etwas stumm geschaltet. Ich sah förmlich die Asche um sie herum und nicht die Virtuosität der Künstler, die daran gearbeitet haben. Und das hat mich sehr erschrocken, weil ich diese Transparenz immer haben wollte, ohne genau zu wissen, welche Geschichten dahinter stecken. Dass es so extrem ist, ist ein Schock.
Das ist natürlich wahrscheinlich eine jener Bedeutungsüberlagerungen dann, mit der wir in Zukunft zu leben haben, in einer Welt, die natürlich für alle jetzt transparenter wird. Ich möchte Sie zum Schluss fragen, Benedikt Savoir, und vielleicht mal einmal jenseits des Kolonialismusdiskurses, was war denn neben all diesen bedrückenden oder auch hochstimmenden Ereignissen Ihr Kulturereignis des Jahres?
Ganz klar, das Wiederbetreten der Gemäldegalerie am Berliner Kulturforum, wo die alten Meister sich befinden, mit einer Gruppe von Studierenden nach vielen Monaten der Abwesenheit oder der Schließung der Gemäldegalerie einerseits und der Schließung der Universitäten andererseits, also mit 20 Studierenden die Gemäldegalerie betreten zu dürfen im Oktober 2021 und wieder mit Rembrandt, mit Caravaggio, mit Botticelli in Kontakt zu treten, nicht nur alleine, sondern ins Gespräch, das ist so rührend, da kamen einem die Tränen.
Sagt die Kunstwissenschaftlerin und Restitutionsforscherin Bénédicte Savoie über ihr Kulturjahr 2021. Herzlichen Dank für das Gespräch, Frau Savoie.
Ich bedanke mich.
Für viele ist sie die Frau des Jahres, die Kulturwissenschaftlerin Mithu Sanyal. Sie hat die maßgebliche Debatte des Jahres mitgeführt und vor allem sehr selbstironisch kommentiert, indem sie die Frage nach der Identität in einen Roman gepackt hat. Identity heißt der oder auch Identity, aber es geht eben nicht um Brüste, sondern um Hautfarbe. Hallo Frau Sanyal.
Hallo, ein bisschen geht's aber auch um Brüste.
Haben Sie den Titel so zweideutig gemeint, wie ich ihn gerade ausgesprochen habe?
Natürlich, natürlich. Also meine Hauptfigur Nivedita, die bloggt ja unter dem Bloggerinnennamen Identity über Identitätspolitik und Sexualpolitik und deshalb Brüste, natürlich.
Es geht um die Hochschulprofessorin Saraswati, die sich als People of Color beschreibt, obwohl sie weiß ist. Und Nivedita, haben Sie schon erwähnt, für ihre Studierenden bricht natürlich eine Welt zusammen. Das Buch ist ein hochaktueller Kommentar zur Identitätsdebatte. Aber was wollten Sie damit? Spaß haben?
Auch, also es ging, also meiner Hauptfigur geht es ja auch darum, an Race nicht nur zu leiden. Also natürlich will die keinen Rassismus haben, aber so wie man Sex, also man will keinen Sexismus, aber möchte an Sex und an Geschlecht auch Spaß haben, möchte sie halt auch an Race Spaß haben. Und alle gucken ihr an und denken immer so, das geht doch gar nicht. Und sie möchte halt sozusagen Zugehörigkeit und so etwas haben. Eigentlich ging es mir in erster Linie darum, dass ich einen Roman schreiben wollte über Mixed Race Menschen in Deutschland, weil es den in dieser Form einfach nicht gibt.
Was ist Ihnen dabei ein Anliegen?
Naja, also dass wir Teil der deutschen Literatur sind. Also genauso wie ich Bücher über die Mauer lesen möchte, obwohl ich selber nicht über die Mauer geflohen bin, möchte ich, dass irgendwie diese Erfahrungen auch Teil der deutschen Literatur sind. Also wie ist es, in Deutschland geboren zu sein, Mixed Race zu sein und irgendwie die ganze Zeit gefragt zu werden, ja, wo kommst du her, wann gehst du wieder weg? Wer bist du wirklich? Und das ist ja eine Frage, auf die Nivedita keine Antwort hat. Wer bist du wirklich? Kann sie nicht sagen. Sie hat ja nicht mal das Gefühl, sie ist mehr. Sie hat zwei Kulturen. Sie hat ja das Gefühl, sie hat keine von beiden. Und das ist ihr großes Problem.
Und was ist Ihr Plädoyer, Mithu Sanyal, in Bezug auf die Frage, die wir ja auch in diesem Jahr vielfach hatten? Wo kommst du her? Darf man die stellen? Soll man die nicht stellen?
Also es ist natürlich einfach persönlich ein Problem, dass in der Regel ich das gefragt werde und sie wahrscheinlich nicht. Mhm. Auf der anderen Seite sind ja total nette Menschen, die ein Gesprächsangebot machen wollen. Und das heißt einfach, ich würde gerne etwas daran ändern, dass wir in Deutschland ein Gefühl haben, wir sind viele, wir sind auch gemischt, wir sind auch irgendwie Menschen irgendwie mit Migrationshintergrund aus verschiedenen Generationen. All das ist Deutschsein. Und dann würde die Frage nämlich auch ganz anders gestellt werden, wenn es ein anderes Selbstbild gäbe hier.
Jedenfalls, in Ihrem Buch kriegt jeder und natürlich auch jede ihr Fett weg. Waren Sie eigentlich überrascht vom Erfolg dieses Buches?
Ja, natürlich, vollkommen überrascht, weil ja niemand dieses Buch haben wollte, als es angeboten wurde. Man, alle, es ist total schön geschrieben, es ist super, aber das interessiert doch keinen, es ist so ein Spartenthema. Und dann landete es sofort auf der Spiegel-Bestsellerliste. Aber gleichzeitig war es auch ganz lange so, dass sich einfach alle nicht richtig klar waren, ist das jetzt echte Literatur? Also, und das ist auch ganz interessant dafür. Also, dass wir in Deutschland ja auch eine Debatte darüber haben, welche Literatur gehört mit zur deutschen Literatur. Und das hat für mich das Jahr 2021 auch so sehr bestimmt, dieses Ringen darum, ist die postmigrantische Literatur Teil der deutschen Literatur? Ist sie preiswürdig? Was machen wir damit?
Und dabei gibt es sie ja schon lang, also diese vielen, vielen Stimmen, die natürlich Teil sein sollte dieser Gesellschaft und die aber zu wenig sichtbar ist in ihren Augen.
Es gibt sie schon lange, aber das Besondere 2021 war ja, dass relativ viele dieser Bücher gleichzeitig erschienen sind im Frühjahr, die eine große mediale Aufmerksamkeit bekommen haben. Also es gab Sheda Bazis Buch, es gab Sharon Dodua Otoos Buch, es gab von Hengame Yarbifara einen Roman und all diese Bücher sind breit besprochen worden, zusammen. Also nicht, welches ist denn jetzt das Richtige, sondern dass diese Stimmen sich gegenseitig ergänzen durften. Und dann gab es natürlich die ganzen Debatten um irgendwie die Leipziger Buchmesse, um den Preis der Leipziger Buchmesse, warum keines dieser Bücher da mit nominiert wurde. Der Preis der Leipziger Buchmesse ist ein super diverser Preis. Ja. Sascha Stanisic ist halt für Herkunft da nominiert worden, also hat ihn gewonnen damit. Aber es ist noch nie eine Autorin of Color auch jemals nur nominiert worden. Also sie haben schon auch tatsächlich Erkenntnisschranken im Literaturbetrieb. Also ich bin immer wieder in Interviews gefragt worden, ja, aber ist es jetzt ein echter Roman oder ist das so ein Sachbuch als Roman verkleidet? Ich so, nee, ist es wirklich ein Roman? Es sind Figuren, die erleben Dinge, es gibt psychologische Entwicklungen. Was möchtet ihr noch von einem Roman?
Ich möchte das Stichwort Spartenthema aufgreifen, Mithu Sanyal, das Sie schon in das Gespräch gebracht haben. Die Identitätsdebatte kann man natürlich als Spartenthema begreifen. Ich greife ein anderes Beispiel heraus, das Gender-Sternchen, weil die massive Ablehnung, die wir im Radio dazu auch qua Hörerbriefe bekommen, ist wirklich erstaunlich. Meine Frage im vergangenen Jahr war immer, ist das eine Art von gesellschaftlicher Spaltung, die wir da mitbekommen haben, oder ist das nur so eine Art Abschiedsschmerz auch von liebgewonnenen Gewohnheiten? Um was streiten wir eigentlich, wenn wir um Gender-Sternchen streiten?
Also ich glaube wirklich, bei dem Gender-Sternchen ist es ja so, es ist eine Bewegung zu sagen, wir möchten Menschen sichtbar machen, die ansonsten unsichtbar sind. Die andere Seite hat aber wirklich diesen Schmerz von, wir kommunizieren und dann wird uns gesagt, das ist aber falsch. Und Kommunikation, die abgebrochen wird, ist ein körperlicher Schmerz. Und auch das müssen wir ernst nehmen. Und diese beiden Seiten stehen sich jetzt gegenüber und es wird halt nicht auf die andere Seite geguckt mit diesem, was ist das möglichst Positive, was ihr meint, sondern beide Seiten schauen ein bisschen aufeinander, wie, das sind die Sprachfaschisten, die wollen es jetzt zwingen, eine andere Sprache zu verwenden, oder aber das sind diejenigen, die die Frauen an den Herd ketten wollen. Und ich glaube, eigentlich ist es ein gesellschaftlicher Schmerz, der immer bei Entwicklungen passiert und wir müssen uns so ein bisschen die Hand darin reichen.
Sie waren in der Sache mit Ihrem Buch natürlich, aber auch in dieser Diskussion vielfach präsent im vergangenen Jahr auf vielen Podien, auf der Buchmesse. Dort habe ich Sie sogar Schiff fahren sehen. Und ähnlich schwankend, so kommt es mir manchmal vor, wie dieser Kahn voller Intellektueller, zeigt sich gerade die Welt. Krise, wohin man schaut, Corona mit all seinen Begleiterscheinungen, Klimawandel in diesem Jahr ganz nah mit riesigen Bränden im Süden Europas. Wir können das jetzt nicht alles durchdeklinieren. Deswegen möchte ich mit Ihnen auf hoffnungsvolle Entwicklungen schauen. Gibt es da was, was Ihnen besonders vor Augen steht gerade?
Also es war wirklich, dieses Schiff war für mich einer der absoluten Höhepunkte des Jahres, weil da ja die Kernfrage war, wie wollen wir leben? Also in eine Zukunft gerichtet. Und es sind halt verschiedene Menschen aus verschiedenen Bereichen zusammengewürfelt worden, auf dieses Schiff gesetzt worden. Und das Erste, worauf wir gekommen sind, war, wir machen jetzt eine Liste, was wir alles verbieten wollen. Was ein ganz typischer Mechanismus ist. Und haben irgendwann gemerkt, das klappt so nicht. Und das war ein unglaublich schöner Prozess, auch zu sehen. Und da waren KünstlerInnen, da waren Leute, die eher aus der Politik kamen, mit welchen unterschiedlichen Mechanismen wir auch an Themen herangehen und wie wir irgendwie uns gegenseitig Türen öffnen konnten. Und da dachte ich mir, da hätte ich gerne viel, viel mehr von, also wenn mich jemand fragen würde, was soll die Politik machen, würde ich sagen, ich hätte gern so ein Ministerium für gesellschaftlichen Wandel.
Was haben Sie gemacht, wenn Sie mit so unterschiedlichen Augen auf das Thema geguckt haben? Haben Sie gebastelt? Haben Sie diskutiert? Haben Sie gemalt? Haben Sie gebaut? Was haben Sie gemacht?
Naja, wir haben erstmal gekocht. Also wir mussten uns ja um alles kümmern. Und sobald wir miteinander gekocht haben, das heißt etwas miteinander gemacht haben, da war der Körper mit drin. Irgendwie haben wir anders miteinander gesprochen. Und dann meinte Sophia Fritz, eine irgendwie junge Schriftstellerin, lass uns wahre Sätze sammeln. Das heißt, wir haben halt überhaupt erstmal Sätze in den Raum gestellt, ohne direkt sie durchzudiskutieren. Irgendwann sind wir dazu gekommen, wir möchten eigentlich, dass der Bundestag nicht nur von Lobbyisten beraten wird, am liebsten nicht von Lobbyisten beraten wird, sondern von Künstlern und Künstlerinnen beraten wird, die halt eben genau diese anderen Strategien haben. Ich habe jetzt ein großes Projekt zusammen mit Simone Buchholz und Dimitri Kapitelmann. Wir wünschen uns einen Parliamentary Poet, einen Parlamentspoet, eine Parlamentspoetin für den Bundestag. Ist absolut finanziell machbar. Kanada hat das zum Beispiel. Mhm. Und die greifen halt dann auch so Sachen auf wie kollektive Traumata und irgendwie sprechen in einer anderen Form drum, dass wir zusammen drum trauern können, dass wir zusammen feiern können, dass wir sozusagen die Politik poetischer machen, aber auch die Poesie nochmal politischer, weil sie wissen, ihnen wird zugehört.
Jetzt haben Sie meine letzte Frage schon vorweggenommen. Ich wollte Sie fragen, was Sie sich besonders fürs Kulturjahr 2022 wünschen. Vielleicht auch für ein eigenes Projekt, Frau Sanyal?
Naja, ich schreibe ja meinen nächsten Roman im nächsten Jahr. Also erstmal schreibe ich dieses Jahr noch irgendwie ein kurzes Buch über Emily Brontë fertig, was bis irgendwie Ende des Jahres fertig abgegeben sein muss. Aber nächstes Jahr schreibe ich meinen zweiten Roman.
Und über was geht der?
Es geht um die Auseinandersetzung zwischen gewaltsamem Widerstand und gewaltfreiem Widerstand und wie sich beide gegenseitig bedingen an vielen Punkten.
Dann herzlichen Dank, Mithu Sanyal, für das Gespräch und auf ein wunderbares 2022 für Sie.
Ich danke Ihnen ganz herzlich.
Mein nächster Gesprächsgast ist ein Kosmos für sich. Alexander Kluge ist Autor und Filmemacher. Er ist unermüdlich in und mit der Kultur unterwegs, vielfach ausgezeichnet, zuletzt mit dem Mortier Award der Salzburger Festspiele. Auch er beschäftigt sich mit Sprache, mit der Sprache der Oper beispielsweise. Dazu kommen wir noch gleich. Für mich ist er die lebendige 89-jährige Verkörperung von Weltwissen. Herzlich willkommen, Alexander Kluge.
Ich grüße.
Ihre Vorrednerin, die Kulturwissenschaftlerin Mithu Sanyal, wünscht sich einen Parliamentary Poet für den Bundestag, eine Parlamentspoetin nach kanadischem Vorbild. Was halten Sie von diesem Vorschlag?
Nun ist das Parlament unser Gesetzgeber. Das ist ein Kernstück unserer Republik. Und es würde den Gesetzen gut tun, wenn sie auch gesungen werden könnten. Und dazu ist die Poetik da.
Wir haben in unseren Gesprächen bisher auch viel über die Sprache nachgedacht und wie sie sich verändert. Sie gehören zu denen, die wirklich sehr genau hinhören, in der Oper zum Beispiel. Wie würden Sie die Sprache der Oper beschreiben? Wie spricht die zu Ihnen?
Sagen wir mal so, unsere Vorfahren vor 40.000 Jahren, die fingen mit den Wandmalereien an, die haben getanzt, die haben Mimik gehabt, sie haben auch gesprochen. Ja, und sehr viel später setzt sich da eine Grammatik drauf. Und dann auf die Grammatik und die Mündlichkeit setzt sich die Schriftlichkeit. Das ist also eine ganz lange Geschichte. Hm. Und immer wieder kann man zurückkehren, ja, zu dem, was die Sprache eigentlich kann. was eine Mutter mit ihrem Kind beredet, was die Kinder untereinander bereden. Diese Bodenhaftung, die ist für die Sprache das Wichtigste. Und wir haben nicht eine Sprache. Sehen Sie, wir haben die Mathematik. Ja, das ist die Sprache, in der der Kosmos spricht. Wir haben die Musik, die lebt von Noten. Das ist eine Sprache, die nicht jeder lesen kann.
Die sehr künstlich überformt die Natur, die Sie gerade geschildert haben.
Das ist wahr, aber alles das ist wirklich. Und erst gab es die Musik und dann kommt die Grammatik. Das heißt, man kann immer wieder zurück, ja, und die Seele, sagt man, badet in Musik. Ja. Von Nietzsche gibt es den schönen Satz, ohne Musik ist alles Leben ein Irrtum. Und das verbindet mich zum Beispiel mit so etwas, was scheinbar elitär ist, wie das Opernhaus in der Mitte von Residenzstädten. Aber Musik ist nie elitär. Es ist das Erste, was ein Kind erfährt. Und zwar in der zärtlichen Tonart oder der bösen, in der Stimme der Eltern. Ja, das ist gewissermaßen der Anfang der Musik.
Sie haben in München, also in einer ehemaligen Residenzstadt, für die Bayerische Staatsoper die Inszenierungen der Ära Bachler filmisch miteinander ins Gespräch gebracht. Wie sieht das aus? Wie findet da die Kommunikation statt?
Sehen Sie, die großen Opern kann man nicht willkürlich ändern. Aber in der Pause der Opern, da können Sie Minutenopern machen im Foyer. Ja? Sie können dann die große Oper kommentieren und so wie Monde und Planetoiden um einen Planeten und die Planeten um eine Sonne gehen. Ja, so können diese Zentren wie das Opernhaus, die großen Bibliotheken, ja, und Sie nannten auch vorhin das Parlament, eine Ausstrahlung haben und eine Öffentlichkeit festhalten. Die Öffentlichkeit ist das Wichtigste für Menschen, fürs Selbstbewusstsein. Ja, eine intakte Öffentlichkeit hilft Menschen, ihre eigenen Gefühle, ja, selbstbewusst auszudrücken. Und dazu gehört auch die Musik, dazu gehören die großen Institutionen. Eigentlich auch so eine Rundfunkanstalt.
Dann lassen Sie uns kurz über das vergangene Jahr sprechen, für das wir uns ja verabredet haben hier, das gerade für viele Künstlerinnen und Künstler eigentlich wahnsinnig verheerend war oder auch nicht vorhanden. Viele Vorstellungen sind wieder abgesagt worden, gerade in letzter Zeit. Viele Zeitgenossen erleben diese Gegenwart tatsächlich als eine katastrophische. Kann uns die Oper dazu etwas sagen?
Das glaube ich kaum. Aber ich glaube, dass wir etwas dazu sagen können. Es gibt ja viele, die dann daraufhin zu Hause, ja, oder über das Internet ganz intensiv weitergearbeitet haben. Also man ist nicht eingesperrt, ja, wenn das Virus uns belagert, ja, sondern man ist auf sich zurückgeworfen. Das kann auch, ich wünsche mir das nicht, ja, aber es kann auch etwas Produktives sein. Bei vielen Freunden habe ich gesehen, dass es produktiv war.
Die Pandemie hat uns ziemlichen Zumutungen ausgesetzt, auch so eine Art von Schockwellen, von widerstreitenden Gefühlen. Sie haben es gerade schon beschrieben, woraus beispielsweise auch das Wort mütend geworden ist. Eine Mischung aus müde und wütend. Ich finde, ein Wort hat in diesem Jahr nur so eine heimliche Konjunktur gehabt. Das war das Wort der Empathie. Spielen Gefühle in unserer Lebenswelt Ihrer Ansicht nach eine zu geringe Rolle?
Also die Gefühle werden sich immer wieder durchsetzen. Ja, das ist eine richtige Weltmacht. Ja, sie sind aber genau. Und es geht nicht einfach quantitativ um mehr Empathie und Mitgefühl, sondern es geht um die Genauigkeit der Gefühle. Also Gefühle sind nicht sentimental.
Was meinen Sie damit? Machen Sie es mal an einem Beispiel.
Also Sie können sich jetzt sozusagen suhlen in einem Spielfilm, ja, und an fremden Schicksalen ihr Gemüt aufrichten und gleichzeitig grausam sein zu Hause oder zu ihren Mitmenschen. Oder Sie können sich über Afrika gar keine Gedanken machen und über Menschen, die im Mittelmeer ertrinken und gleichzeitig dann Kunst betrachten. Das wäre sozusagen sentimental. Ja? Wenn Sie aber aus der Praxis heraus, aus Ihrem Leben heraus, sich für andere Menschen interessieren und wenn Sie vor allen Dingen mit dem Fremden umgehen lernen. Das Virus ist etwas Fremdes. Ja? Das Weltall, die Sterne kann ich auch nicht anfassen. Die sind auch fremd. Und Menschen auf anderen Kontinenten sind zunächst fremd. Und diese Empathie, dieses Interesse für das andere, für das, was ich noch nicht kenne, ja, das könnten wir sehr stark kultivieren. Also Empathie brauchen wir wie das liebe Brot. Das ist ein Nahrungsmittel.
Sie haben gesagt, das Virus ist als Fremdes zu uns gekommen, was mich zu der Frage bringt, was der große weise Mann Alexander Kluge über das Fremde und das Eigene sagt.
Wenn wir beide unseren Darm näher kennenlernen würden, dann würden wir merken, dass
wären wir überrascht.
Da wären wir überrascht, wie viele Viren da sitzen. Ja? Und das sind freundliche Viren. Ohne die können wir uns gar nicht, wir können nicht verdauen, aber wir können uns auch nicht wohlfühlen. Es ist fast manchmal so, dass eine zweite Gefühlswelt da bei uns im Bauch sitzt. Ja? Also,
ja,
ist
die Bakterien sind eine eigene Welt.
Eine eigene Welt, und wir sollten eigentlich, wenn Sie so wollen, sie auch als Lebewesen, als eben Gäste auf unserem Planeten, so wie wir es sind, auch auffassen. Es gibt zum Beispiel ein Virus in unserem Erbgut, in unserem Genom. Das heißt, in jeder Zelle, die wir mit uns rumtragen, das sind ja ein paar Billionen, ja, steckt ein Virus, das 5 Millionen Jahre alt ist und damals auf einen unserer Vorfahren, da waren wir noch Tiere, übergesprungen ist. Und das kämpft immer noch und träumt in unserem Erbgut und bekämpft Viren und Bakterien von vor 5 Millionen Jahren, die es längst nicht mehr gibt. Da haben sie auch etwas Fremdes in uns, ja? Das aber ein Überläufer ist. Das ist ein Patriot von uns geworden. Ja? Sowas gibt es auch. Ich will damit nichts beschönigen. Ja? Es ist viel mehr fremd, als wir meinen, auf unserem Planeten, auf unserer Welt.
Wir wollen nichts beschönigen, Alexander Kluge, aber ist das Virus oder das Bild des Virus, wie wir es kennen und so viel schon gesehen haben, zu einer Art Signum des Jahres 2021 geworden, oder haben Sie ein anderes Bild im Kopf?
Naja, es gibt auch die Ruhe. Der Vater von Marcel Proust war medizinischer Chef in Frankreich und hat den Cordon Sanitaire gegen die Cholera aufgebaut. Und wenn ich an unseren großen Philosophen Hegel denke, ja, der beißt in eine Frucht, ja, und da ist Cholera-Bazillen drin und am nächsten Tag ist er tot. Ja, und die Frau muss die Polizei anlügen, er sei an Herzinfarkt gestorben, damit er nicht in ein Massengrab mit den anderen geworfen wird. Sehen Sie mal, das sind alte Dinge. Ja? Insofern sollten wir nicht zu hochstaplerisch sagen, das ist einzigartig, was uns da angegriffen hat. Ja? Also man sollte im Grunde mit diesem Fremden rechnen. Und da gibt es noch vieles, ja, womit wir umgehen lernen müssen. Ja, und was mich ja sehr verblüfft hat an der Anfangszeit der Pandemie, dass wir auch uns geändert haben in unseren Lebensgewohnheiten. Hat nicht lange gereicht, aber einen Moment lang fand ich es doch sehr interessant und auch solidarisch, ja, wie man sich in Acht genommen hat.
Und für andere Menschen mitgedacht.
Irgendwie für andere Menschen. Einen Moment lang am Anfang war etwas zu sehen, ja, was gewissermaßen mich an 1945 erinnert hat. An Notzeiten, in denen die Menschen sich selber helfen und plötzlich unerwartet solidarisch und diszipliniert auftreten. Ja. Und wenn das ein bisschen länger reichen würde, wäre das ein Lernprozess, dass der Fremdling, der da an unsere Tür geklopft hat, ja, der bringt Krankheit. Der ist sehr zu fürchten, aber gleichzeitig bringt er bei uns auch etwas hervor. Auch wir könnten mutieren.
Zu solidarischen Wesen. Vielen Dank, Alexander Kluge.
Macht es gut, Frau Fischer. Ja?
Dankeschön. Alles Gute für 2022 Ihnen.
Ihnen auch. Tschüss.
Ja, tschüss. Das Jahr hielt viele Zumutungen für uns bereit, die größte Zumutung aber ist der Tod. Niemand hat das so schön formuliert wie die große Dichterin Friederike Mayröcker, die am 4. Juni starb. Sie hat deshalb hier das letzte Wort.
Ich verachte, ich hasse den Tod und ich finde ihn also wirklich das Schrecklichste und Bizarrste und auch Absurdeste der Schöpfung, dass man gerade den Menschen diese sogenannte Krönung, die Krone oder Krönung der Schöpfung, dass man den nicht länger leben lässt als allerhöchstens 80 bis 90 Jahre. das verstehe ich immer noch nicht. Und ich wünsche mir ein ewiges Leben, was natürlich nicht geht. Aber ich wünsche mir doch ein sehr langes Leben bei Gesundheit und vor allem bei geistiger Frische.
Das war der Blick zurück auf die Themen und Debatten des Kulturjahres 2021 mit Sibylle Berg, Benedikt Savoy, Mithu Sanyal und Alexander Kluge. Am Mikrofon der Sonderausgabe von Kultur heute war Karin Fischer.